Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 14. März 2022. Ich sehe einen ausgeruhten, frisch rasierten Andreas vor mir. Schönen guten Morgen.
Besser kann man es überhaupt nicht beschreiben, denn genauso fühle ich mich. Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint aus allen Knopflöchern. Wir haben 6 Grad minus. Ich habe mich schon wieder geirrt hier mit der entsprechenden Frühlingsbeginn-Situation, die ich jetzt erwartet hatte, ist nicht eingetreten. Aber es geht trotzdem seinen sozialistischen Gang, auch bei dem Wetter. Der See changiert in einem tiefen Blau. Es ist eine sehr schöne Farbe heute wieder. Und eigentlich immer komisch, wenn der Himmel oben so hellblau ist und so sonnig und dass der dann so tiefblau wirkt. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Also, wir erwarten heute einen wunderschönen Tag und es wird natürlich auch dann wärmer werden im Laufe des Tages. Noch wärmer als -6.
Sehr schön, Andreas. Ich freue mich und ich freue mich über die Treffsicherheit deiner Prognosen. Warum sind wir so vergnügt? Wir wissen es selber nicht bei all dem Chaos. Aber wir hoffen, dass auch ihr euch einfach euren Galgenhumor bewahrt angesichts dessen, was hier so passiert. Also wir fangen mal mit einer Meldung an, die gerade eben reingekommen ist. Ich habe es dir noch gar nicht erzählt, Andreas. Du bist mal wieder nicht vorbereitet, aber eventuell hast du es schon geahnt. NTV bringt eine Analyse von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das sind die ultra-links-grün, klimatechnisch, genderisiert, gezielt Orientierten. Und da sind Leute wie Annette Kahane, die da, glaube ich, immer noch vorsitzt, diesem Verein, die mehr oder weniger an etlichen totalitären Projekten mit beteiligt ist. Die kriegen viel Geld, viel Fördergelder, um zu zeigen, wie böse und gemein Menschen sind, die noch konservative Werte gut finden. Und man findet auch immer wieder neue Verurteilungen für derartige Leugner, was auch immer. Heute heißt es, die Corona-Leugner sind diejenigen unter den Querdenkern, die Putins Krieg verteidigen. Also erstmal, ich kenne keinen einzigen Corona-Leugner, denn das Corona existiert übrigens schon seit zig Jahrzehnten. Das dürfte klar sein, dass man kann sagen, eine Mikrobe, die sich immer mal wieder in die Gesundheit der Menschen einschleicht und diese zerstören möchte. Wer aber ein gesundes Immunsystem hat, dem macht es nicht so weiter was aus. Also, hier heißt es bei NTV, Querdenker verbreiten über 2 Jahre Covid-Falschmeldungen im Netz. Nun wird in den Telegram-Kanälen russische Propaganda zum Ukraine-Krieg geteilt. Das Fundament für diese Putin-Unterstützung legten russische Medien schon in Pandemiezeiten. Nun braucht man sich ja nicht aufzuregen, Andreas, weil die russischen Staatsmedien sind ja inzwischen in ganz Europa unter hohen Strafen verboten. Aber man ist sich jetzt sicher, dass man hier eins und eins zusammenzählen kann.
Naja, klar. Also diese Antonia-Amadeo-Stiftung ist aus meiner Sicht nichts anderes.
Amadeo-Antonio-Stiftung.
Oh, andersrum war es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht so wichtig, dass man sich das genau merkt, weil ich sehe es als Sprachrohr oder als Lautsprecher der Thinktanks, die also die vorgegebene propagandistischen Vokabeln permanent wieder neu in Sätze einfriemeln und sie dann von sich geben. Man nennt sich wahrscheinlich sogar objektiv, man glaubt sogar objektiv zu sein und meint soziologische Studien über die Menschen abgeben zu können. Aber das, was man dann dort hört, das ist das, was wir jetzt gerade von dir vorgelesen bekommen haben. Es ist einfach mehr oder weniger auch Bullshit. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde. Es wird nämlich nicht in irgendeiner Form erklärt, was alles fehleingeschätzt wurde, sondern es wird im Prinzip nur eine ganz bestimmte Gruppe gebasht. Wenn wir wirklich dieses zugrunde legen würde, diese Ethik, die man hier versucht zu verbreiten, rein aus Mainstream-Abrichtung, also auf der Basis massiv eng gestellter Scheuklappen, dann merkt man genau, wohin hier dieser ganze Weg geht. Denn kein Wort über die permanenten Falsch- und Fake-Informationen über das Coronavirus, über die Corona-Maßnahmen, über die Varianten, über die Inzidenzen, die permanenten Falschmeldungen und auch widersprüchlichen Meldungen, die ununterbrochen kommen. Man braucht Herrn Wieler oder auch Herrn Lauterbach eigentlich gar nicht mehr widersprechen, sondern einfach nur einen Moment warten, dann machen sie es eh von ganz alleine. Und wenn man dann ein solches Sprachrohr hat wie die Amadeo Antonio oder Antonio Amadeo, egal, wenn man also diese Stiftung beispielsweise dann als Maßstab nimmt, dann ist das Maß eigentlich komplett und das Bild abgerundet. Und wenn jemand einen Aluhut verdient hätte, dann wohl offenbar diese Organisation.
Ja, also man versucht wieder alle möglichen Narrative hier unter dieses Dach zu bringen, dieses Pro-Putin-Dach. Und das heißt dann, es gibt verschiedene Narrative, die von Rechten und Corona-Leugnern gleichermaßen bedient würden. So sehen der Analyse zufolge manche auch in dem russischen Angriffskrieg das, was sie hinter der Corona-Pandemie vermutet haben, eine jüdische Weltverschwörung. Und da wird hier Bodo Schiffmann genannt, der beispielsweise gemutmaßt haben soll, dass der Krieg nun die Corona-Pandemie ablöse, einen angeblichen Great Reset zu verschleiern. Und bei dem Great Reset geht es um eine vermeintliche geheime Neuordnung der Welt. Also geheim ist das Buch nicht, das der Herr Schwab veröffentlicht hat.
Nein, das ist völlig offen und man merkt die Hilflosigkeit, wenn man dann irgendwo, wenn etwas nicht passt und die Menschen wach werden, dass man dann zur Diffamierung immer irgendwie das Judentum mit reinbringt, eine jüdische Weltverschwörung. Und da steht man wirklich dann da und sagt, wer sagt denn so etwas überhaupt? Also ich kenne ehrlich gesagt auch keine Menschen, die das sagen, aber es gibt sie wahrscheinlich, definitiv. Wir würden so etwas nicht sagen und auch nicht einmal im Ansatz denken. Zumal wir Kontakte zu allen Menschen haben und auch Kontakte zur Menschheitsfamilie. Und genau dieser Spaltpilz, wie hier im Prinzip ein Volk, nämlich das Jüdische, in diesem Moment auch immer wieder so als Spaltaxt missbraucht wird. Und das ist für mich der eigentliche, wirkliche Antisemitismus, der permanent eingebaut wird, indem man dieses Volk, welches ja nun wirklich mehr als gebeutelt war in den letzten 100 Jahren, dass man ausgerechnet dort immer wieder so die politischen Agenten mit zu unterstützen versucht. Eigentlich ist das erbärmlich.
Naja, es reicht ja offenbar schon, das wird aus mehreren Artikeln der vergangenen Jahre klar, wenn jemand einen Artikel oder ein Video veröffentlicht, in dem er den US-Hedgefonds-Milliardär George Soros mit Namen nennt, weil Herr Soros ursprünglich jüdisch-ungarische Wurzeln hat. Und alleine, dass man den Namen nennt mit dieser Herkunft, reicht für den Vorwurf von Antisemitismus. Also man muss wirklich höllisch aufpassen, was man überhaupt noch sagen darf und was nicht. Wenn man sich die Ziele von George Soros genauer ansieht, dann hat das eine ganze Menge Ähnlichkeit mit dem, was Klaus Schwab in seinem nicht heimlichen Buch The Great Reset veröffentlicht hat, das übrigens der große Umbruch in Deutsch heißt und in Englisch The Great Reset und weltweit vor 2 Jahren veröffentlicht wurde und merkwürdigerweise exakt all das voraussagt, was wir derzeit erleben. Und dieser Great Reset scheint eben nicht gebunden zu sein an diese Mikrobe und das sogenannte Pandemiegeschehen auf der ganzen Welt, sondern da sind mehrere Themen, die hier übergreifen ineinander, um diesen Transformationsprozess herzustellen. Dazu gehört natürlich auch die digitale Identität, die erreicht werden soll, die künstliche Intelligenz, mit der dann die Welt regiert und beherrscht werden soll. Dann gehört sicher auch die Machtfantasie so mancher sehr, sehr wohlhabender Menschen, die sich Philanthropen nennen und sich auch zu sogenannten Eliten zählen. Und all das möge Otto Normalverbraucher doch besser einfach ignorieren, da gar nicht hingucken, um nicht als Leugner von all diesen Plänen bezeichnet zu werden.
Ja, wir haben hier momentan eine Situation, die wir im letzten Podcast besprochen hatten, als wir 1980 die konservative Revolution hatten, nämlich die Umverteilung des Geldes auf Ultrareichtum aufzubauen, was immer mehr aufgebaut wurde und jetzt das Ganze natürlich den Zenit erreicht hat. Und nachdem das alles erreicht wurde und entsprechend eine Massenarmut auf dieser Welt entstanden ist und eine Ultraverreichung einer Handvoll Menschen, da kommt natürlich jetzt der Punkt, wo man jetzt das Ganze umschaltet, den Hebel umlegt auf linksextrem. Das war vorher übrigens ein rechtsextremes, wenn man das überhaupt so bezeichnen will, Format, was 1980 aufgebaut wurde, so konservativ, nach den Mustern, was die Leute unter rechts und links versteht. Das hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun, aber so wird das gemacht. Und jetzt geht man eben halt aus diesem totalen Kapitalismus, der Anfang der 80er Jahre eingeleitet wurde, in den totalen Sozialismus, um das Ganze jetzt zuzumachen. Jetzt wird der Sack zugemacht, um diesen Status der ultrareichen Verteilung und dieser Machtübernahme jetzt festzuzurren.
Ja, und um diesen Artikel, der hier erschienen ist, zu eben oder vielleicht ist er auch schon ein bisschen länger her, ich habe ihn jedenfalls eben gerade erst vor die Nase bekommen, da wird dann auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zitiert. Und der nimmt nochmal Stellung zum Verbot russischer Staatsmedien in der EU. Und er möchte jetzt noch einen Schritt weiter gehen und hat letzte Woche vor dem EU-Parlament angekündigt, einen neuen Mechanismus vorzuschlagen, wörtlich, der uns erlauben wird, diese bösartigen Desinformationsakteure zu sanktionieren. Also Sanktionen, das scheint jetzt was ganz Modernes, Neues und sehr Beliebtes zu sein. Wie dieser Mechanismus genau aussehen könnte, ließ Herr Borrell offen. Er sagte auch nicht, wann Strafmaßnahmen kommen könnten. Urheber von Falschinformationen könnten etwa damit bestraft werden, dass ihr in der EU vorhandenes Vermögen eingefroren wird oder dass sie nicht mehr in die EU einreisen dürfen.
Also das bezieht sich allerdings nur auf die Fake News der östlichen Seite, wahrscheinlich der russischen Seite, nicht auf die Fake News der großen Boulevardblätter der westlichen Medien beispielsweise, wo ich dann nämlich plötzlich auch mit gigantischem Propagandamaterial zugeschmissen werden, hätte fast was anderes gesagt, zugeschmissen werde und muss dann diese ganzen Dinge ertragen. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, wir wissen, dass auf beiden Seiten mit starken propagandistischen Mitteln gearbeitet werden muss, weil das ist der Grundzug einer modernen oder auch einer alten Kriegsführung, die Menschen permanent mit Propaganda zuzuschütten, das heißt, sie von der Wahrheit fernzuhalten. Und aus diesem Grunde finde ich es wichtig, dass man sowohl die einen als auch die anderen Propagandisten zulässt und sogar an bestimmten Stellen unkommentiert lässt. Also wir zum Beispiel, wir verbreiten ganz klar auch die westlichen Medien, die westlichen Mainstream-Medien, und stellen dagegenüber auch dann bestimmte östliche Medien. Übrigens nicht die, die verboten sind, sondern die, die erlaubt sind. Es gibt ja sehr viele östliche Organe, die übrigens auch teilweise westlich, ich sage mal, gesteuert werden. Das kann man sehr deutlich sehen, wenn man sich anguckt bei bestimmten russischen Quellen, wo die dann plötzlich sitzen, nämlich in Amerika ihren eigentlichen Sitz haben und von dort aus sehr starken Einfluss haben von US-amerikanischen Universitäten. Also auch diese russischen Quellen gibt es. Und aus diesem Grunde finde ich es wichtig, dass wir alle Möglichkeiten haben müssen, den noch so größten Unsinn, außer er ist menschenverachtend, dass man den größten Unsinn eben auch verbreiten darf, damit die Menschen eine freie Möglichkeit haben, sich ein eigenes Bild zu machen.
Naja, wer will heute auch schon entscheiden, was ist Unsinn und was ist nicht Unsinn? Also wir werden hier versuchen, auf unserem Kanal, solange es überhaupt nur geht, alle Seiten zu beleuchten, möglichst keine Position einnehmen. Das ist manchmal nicht ganz leicht, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Und aus unserer Sicht geht es heutzutage gar nicht mehr anders. Ich meine, dieser Transformationsprozess heißt ja auch, dass die gesamte Welt im Umbruch ist, im Wandel. Und es gibt eine Seite irdischer Art hier, das sind die großen Materialisten, die Milliardäre, die meinen, dass sie das Ding in der Hand haben, dass sie steuern können, wie sie wollen, in die Richtung, die sie sich ausgedacht haben. Wir sind nicht der Meinung, dass sie das bis zum Ende hinbekommen werden. So sehen wir also in diesem Transformationsprozess sehr, sehr große Hoffnungen und auch Notwendigkeiten, dass vieles, was hier gerade auf der Erde und schon seit tausenden Jahren so läuft, anders werden muss. Es ist ziemlich viel dunkel und falsch dabei. Aber wir können uns als Einzelmenschen nicht hinstellen und sagen, das System muss sich ändern und die da oben müssen etwas ändern, sondern wir müssen uns ändern. Und jeder Einzelne steht jetzt in der Verantwortung, seine Entscheidungen für sich zu treffen. Also der Prozess, den kann man beschreiben wie im Kleinen, so im Großen. Aber im Kleinen müssen wir alle einzeln anfangen. So, das war das Wort zum Montag. Die Sendung ist aber noch nicht vorbei, sondern wir gehen jetzt weiter. Und bevor wir jetzt zu deinem Lieblingsthema kommen, Andreas, nämlich diese ganze Krise, Weltkrise, möchte ich zur Weltkrise, die davor geherrscht hat, die fast alle Leute schon irgendwie zur Seite schieben können und sagen können, ach, das haben wir jetzt hinter uns, das ist die Mikrobe. Und vor wenigen Wochen noch war die größte Befürchtung die Impfpflicht. Übrigens, wir haben heute den 14. März. In wenigen Tagen, also in dieser Woche, wird im Bundestag über die Impfpflicht debattiert mit einer sehr schnellen Abstimmung. Und wir werden dann sehen, welche Maßnahmen beschlossen werden. Und Impfpflicht heißt, jeder soll sich demnach impfen lassen, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und da kommt eine Meldung aus den USA jetzt gerade recht oder vielleicht überhaupt nicht recht, denn der Pfizer-Chef Albert Bourla, der ist also der Chef von Pfizer, und wir wissen, Pfizer, BioNTech, die sind ja zusammen verhaftet und haben die halbe Welt geimpft. Und der hat sich jetzt in einem Interview mit der Washington Post, also nicht irgendeine Randzeitung, sondern eine der größten Mainstream-Zeitungen der USA, der hat sich also geäußert und hat in diesem Interview letzte Woche gesagt, dass das mit der mRNA-Technologie gar nicht so toll ist, und er hat Zweifel angemeldet an dieser Technologie, aber nicht an der Wirksamkeit, sondern an der Technologie. Und er habe nur wenig Erfahrung gehabt mit dieser Technologie. Lediglich 2 Jahre lang habe der Konzern mit mRNA gearbeitet und darauf basierend nicht ein einziges Produkt auf den Markt gebracht, sagt dieser Pfizer-Chef der Washington Post. Und er sei deshalb sehr überrascht gewesen, als sein Team diese Technologie für einen potenziellen Impfstoff gegen das Coronavirus ins Spiel gebracht habe. Und er habe Zweifel gehabt und viele Fragen gestellt, und schließlich habe er sich von den Experten überzeugen lassen und diese wörtlich sehr schwierige Entscheidung getroffen. Ja, und das klingt ja, Andreas, als ob Herr Bourla als Pfizer-Chef die Verantwortung jetzt auf andere abwälzen wird, weil er frage, was denn eventuell weiß. Denn es gibt ja jetzt doch juristische Schritte, die diese Impfkampagne in den USA aufarbeiten möchte.
Ja, das ist schon sehr heikel, wenn ein Mensch dieser Position, der ja in der Exekutiven des Unternehmens sitzt und Entscheidungen zu fällen hat, sich jetzt schon versucht, in Anbetracht dieser Prozesse, die da kommen, zu exkulpieren, also zu enthaften. Und das finde ich schon sehr interessant, indem jetzt, das ist ein typisches Phänomen übrigens auch bei Tätern von Straftaten, was ich hiermit nicht vergleichen will, aber auch da ist es so, dass sie dann in dem Moment, wenn sie kurz vor der Überführung stehen, sich mehr oder weniger als Opfer dann präsentieren und sagen, ich habe mich dann überzeugen lassen, die haben mich im Prinzip betrogen. Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich das alles nie getan. Da gibt es große, große Teile der Geschichte in allen Staaten der Welt, auch in der deutschen Geschichte, wo man dann im Nachhinein gesagt hatte, ich habe einfach daran geglaubt und ich habe es nur ausgeführt. Nun ist ein solcher Pfizer-Chef aber natürlich jemand, der durchaus in der Lage ist, besonders eigenverantwortlich hier mit der Maßlatte gemessen zu werden. Und an der Stelle habe ich das Gefühl, dass hier vielleicht etwas durchsickert, dass ja ein großer Prozess oder mehrere große Prozesse jetzt im Raum stehen könnten. Und wenn dann plötzlich die Impfschäden, die ja noch gar nicht aufgetreten sind, viele Impfschäden werden,
sind schon aufgetreten.
Ja, aber noch nicht alle. Es sind ja schon viele Impf, aber noch nicht alle. Es werden ja vermutlich sogar noch, das sagen ja die Experten, die unabhängig sind und keine Funktionärsposition haben, die sagen, dass diese Impfschäden über 10 oder 20 Jahre später noch auftreten können. Also das bedeutet natürlich, durch den Zellwechsel entsteht natürlich auch so eine Exponentialfunktion. Und wenn da Veränderungen durchgeführt wird, wurden durch einen solchen Eingriff, dann kann das eben halt ziemlich lange dauern, bis das so in Gang kommt. Also wir müssen hier natürlich etwas nach, ich sag mal, weitsichtiger, so ist es richtig, versuchen, die Zusammenhänge zu erkennen. Ich habe das Gefühl, hier hat einer wirklich ein ernstes Problem. Der erkennt offenbar, dass da was auf ihn zukommen kann.
Es gibt natürlich auch in den USA verschiedene wirklich nachdrückliche Zirkel, die jetzt diese Untersuchungen vorantreiben. Das Ganze findet ja tatsächlich auch weltweit statt. Auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Europa gibt es viele Zusammenschlüsse unabhängiger Wissenschaftler und Ärzte. Und natürlich nicht zu vergessen von Anfang an Experten wie Wolfgang Wodak, wie Sucharit Bhakdi, wie Stefan Hockerts, die alle von Anfang an gewarnt haben und allesamt eine Packung nach der anderen von den Mainstream-Medien bekommen haben und angebliche Experten, Gesundheitsexperten wie der ehemalige Gesundheitsminister Spahn, die haben dann in öffentlichen Talkshows gesessen und haben geleugnet, diese Namen dieser Experten überhaupt zu kennen.
Ja, und das ist das Interessante. Es gibt zwei Möglichkeiten, um sich rauszuholen aus diesem Dilemma, in dem die Entscheidenden sowohl Politiker als auch Manager der Pharmaindustrie jetzt geraten könnten. Und das eine ist tatsächlich zu sagen, die haben mich alle betrogen. Und ich bin einfach nur mitgelaufen. Ich habe das geglaubt, obwohl wir keine Erfahrung hatten. Die andere ist, das sehen wir hier zum Beispiel an den, ich sag mal, an den neuen Artikeln der Zeit Online heute. Da steht zum Beispiel, immunisierten Status soll sich ab Oktober ändern. Die Regierung plant in Deutschland, nur noch dreifach Geimpfte als vollständig immunisiert anzusehen. Die Regelung soll ab Oktober gelten, natürlich mit Ausnahmen. Und hier merkt man, hier ist die Flucht nach vorne. Man versucht jetzt mit Gewalt noch irgendwie sich rauszuholen, indem man sagt, wir impfen sie jetzt alle durch. Und wenn wir eine Impfquote haben von 100%, dann gibt es natürlich keine Vergleichsgruppe mehr von Ungeimpften, um zu sagen, denen geht's gut. Und wenn man das nämlich feststellen könnte, wäre das ein Beleg dafür, dass den Geimpften es schlechter geht. Aus diesem Grunde hat gestern Herr Kubicki ja auch in einer wunderbaren, in einer Stellungnahme, ich glaube vor 2, 3 Tagen, gesagt, dass die Ungeimpften besser geschützt sind gegen das Virus als die Geimpften, nämlich durch die Herdenimmunität. Und er nennt es wirklich auch als Witz der Geschichte im Prinzip, dass er sagt, dass diejenigen, die Impfverweigerer, dass diejenigen jetzt definitiv sich in einer günstigeren Lage befinden, was die Ansteckungsgefahr sowohl von Corona als auch deren gesamten Varianten anbelangt. Das sind die Dinge, die jetzt hochgehen. Wenn diese zwei Lager, Vorstände, die sagen, das ist Betrug und ich bin dort reingefallen, und die anderen sagen, wir ziehen es gnadenlos durch, das ist die Spaltung, die den Menschen dient, weil damit natürlich die ganze Geschichte auffliegen wird. Und dann ist das eine gute Geschichte für diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Und wir beten für alle Menschen und drücken allen Menschen die Daumen, die sich haben impfen lassen, dass sie möglichst keine keine Folgeschäden noch bekommen werden. Es gab ja leider schon viele, die sie bekommen haben. Und als ich mir angesehen hatte neulich, als Herr Lauterbach mit Herrn Wieler da gestanden hat und hat die irrsinnige Zahl von 250 Corona-Toten pro Tag dann genannt und hat sie so in einem Kontext gestellt, dass dieser Wahnsinn aufhören muss, dann wird mir wirklich übel, wenn solche mit solchen Methoden der Propaganda Angst gemacht wird. Erstmal ist es so, dass die Menschen überhaupt nicht entscheiden können bei 250 Menschen auf 85 Millionen, wie viel sind das eigentlich prozentual, sondern sie sehen da eben halt die Gruppe von 250, das ist Propaganda und soll Angst machen und auf gar keinen Fall die Verhältnismäßigkeit bringen. Unglaublich.
Ich habe mal dieses Kubicki-Kurzvideo rausgesucht, das übrigens 110.000 Mal aufgerufen wurde. Und ich spiele euch das mal einmal ganz kurz vor, was Herr Kubicki da zum Besten gibt.
So skurril das klingen mag, aber die am besten geschützten sind die Impfgegner, die sich infiziert haben. Denn die sind jetzt tatsächlich mit einer natürlichen Immunität versehen, die längere Zeit auch anhält und die auch verschiedene Varianten identifizieren können. Also das ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet die, die sich geweigert haben, aber infiziert haben, nun am besten geschützt sind.
So, und das ist genau das, ein Treppenwitz der Geschichte nennt er das, einen Treppenwitz der Geschichte. Es ist genau das, worüber wir so häufig gesprochen haben und natürlich vor allem auch die Experten, die unabhängig sind und nicht auf der Payroll stehen von irgendwelchen großen Pharmaunternehmen. Nämlich, es geht einfach um die Herdenimmunität. Es ist nichts anderes, was er hier beschreibt, als eine Herdenimmunität. Und alle, die gerade geblieben sind, die gesagt haben, meine innere Stimme sagt mir, ich sollte das nicht tun und ich ziehe das auch weiter durch, die könnten am Ende der Geschichte eben aus dieser Sache gesund gestärkt herausgehen, vielleicht sogar doppelt und dreifach gestärkt, weil sie ein paar Mal die Mikrobe hatten. Ich kenne jetzt schon einige Leute, die sie mehrmals hatten. Und Andreas, und damit ist es kein Treppenwitz der Geschichte, sondern es ist ein, oder es wäre, wenn das alles so stimmen würde, ein gigantisches weltweites Menschenexperiment.
Ja, und wie soll man sonst anders nennen, wenn man genverändernde oder genbeeinflussende Maßnahmen auf Menschen in einer solchen Dimension macht, auf Milliarden von Menschen anwendet, die nicht wirklich anwendungsfähig sind, wenn man die wissenschaftlichen Grundsätze der Pharmaindustrie zugrunde legen würde. Und das wird eben nicht gemacht. Und es ist also wirklich so unglaublich, was hier passiert ist, dass man diese Menschen letztendlich hat hier so in eine Spritze regelrecht reinlaufen lassen mit einer Propaganda. Man kann heute erkennen anhand der Zahlen, Daten und Fakten, und es ist nicht nur Kubicki, der das sagt, sondern das sagen natürlich viele, auch wirkliche Insider-Experten, dass hätte man 2019/20 diese Mikrobe einfach laufen lassen, denn im Jahre 2020, um das nochmal ganz klar zu sagen, als die Mikrobe ja gewütet hat, hatten wir nicht erhöhte Todesfallzahlen, keine erhöhten Zahlen an Krankenhausaufenthalte. Ich möchte da nochmal dran erinnern, erst als die Impfung eingeführt wurde, begann zufälligerweise auch, dass die Krankenhäuser überlastet waren. Wobei man 2020 übrigens auch während der Zeit auch noch viele Krankenhäuser dicht gemacht hatte. Hätte man also diese gesamte Corona-Politik überhaupt nicht gemacht, sondern alles laufen lassen wie normal, dann wäre wahrscheinlich auch alles ganz normal weitergelaufen, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und das wird immer klarer. Und ich glaube, viele Politiker haben eine schlotternde Angst davor, dass das alles mal rauskommen wird, weil sie dann Konsequenzen tragen würden. Und in Anbetracht dieser gigantischen Schäden, der vielen mehr Hungertoten, hunderte Millionen an mehr Hungertoten, die durch die Corona-Politik verantwortlich gemacht werden können, also dass die Menschen dabei ums Leben kommen, das ist natürlich nicht nur irgendein Pappenstiel, sondern hier geht es um das Töten von vielen Millionen und Abermillionen Menschen. Und ich weiß nicht, wie das juristisch nachher geahndet wird, wenn solche Leute dann vor Gericht stehen.
Ja, ich meine, die Zahlen kommen ja immer mehr ans Licht der Öffentlichkeit. In den USA werden CDC und die anderen Organisationen, die von staatlicher Seite her die Gesundheitsdaten verwalten, wie auch VAERS, die werden nun ganz klar darauf hingewiesen, dass diese Listen unvollständig sind, genauso wie das Paul-Ehrlich-Institut unvollständige Listen zu haben scheint, wenn es nach dem BKK-ProVita-Vorstand Andreas Schöffbeck geht, der dann in hohem Bogen rausgeflogen ist, nachdem er klargemacht hat und dargelegt hat, wie die Zahlen in Wirklichkeit aussehen und dass die Impfschädenliste weitaus länger und weitaus gefährlicher ist, als es öffentlich dargestellt wird. Also da nicht auf Verschwörungsideen zu kommen, das fällt schon sehr schwer.
Naja, das Problem, was wir haben, ist, wir haben jetzt eine maximale Spaltung erreicht. Es gibt Menschen, die jetzt in Parallelwelten leben. Menschen, die versuchen, wie zum Beispiel wir, alle Faktoren zu berücksichtigen, sowohl den Mainstream als auch die Alternativen. Dann gibt es diejenigen, die nur die Alternativen berücksichtigen und den Mainstream außen vor lassen. Die geraten dann natürlich auch irgendwo ins Abseits und verlieren dann eine Objektivität. Und dann gibt es diejenigen, und das ist die große Masse, die auf den Mainstream bauen, die tatsächlich jeden Abend die Tagesschau gucken oder die irgendeine offizielle große Zeitung haben oder ein großes Nachrichtenmagazin eben halt abonniert haben und glauben allen Ernstes, sie wären objektiv informiert, wobei man relativ schnell allein durch die Geldflüsse, allein durch die Unterstützungsmaßnahmen der großen Massenmedien, durch Anzeigenkampagnen in Corona-Geschichten, das bedeutet ja, diese Corona-Arie, die hier gelaufen ist in den letzten Jahren, diente ja zu einem großen Teil auch der Unterstützung der gesamten großen Massenmedien. Das muss man wissen. Und das auf Kosten natürlich von Steuerzahlergeldern. Und das Geld muss natürlich irgendwo herkommen. Und aus diesem Grunde muss man dabei natürlich auch viele Menschen regelrecht abwickeln der Bevölkerung. Und das sind die mittelständischen Betriebe, die dann geschlachtet werden, die drauf im Prinzip wegfallen und damit letztendlich natürlich auch Gelder freisetzen, die man dann dafür nutzen kann, um dann diese Propaganda weiterzuführen.
Der Wochenblick, der österreichische, hat heute einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Österreich und Deutschland, Dunkelziffer der Todesfälle nach Corona-Impfung um ein Vielfaches höher. Daten zeigen Anstieg der Impftodesfälle mit der Booster-Kampagne. Und ich meine, wem all das nicht reicht, der möge sich in manche Kanäle hier nochmal einloggen, im Kanal hier im Telegram, Covid-Impftod, Corona-Impfungen, Nebenwirkungen, wo diese plötzlich und unerwartet Fälle aufgelistet werden, wo gezeigt wird, wie die Spieler auf dem Fußballfeld sich an die Brust greifen und zusammensacken und manche davon auch nicht wieder aufstehen. Der mag sich noch mal ansehen, die Zusammenschnitte von Schicksalen, wo also Menschen, die einen Impfschaden erlitten haben oder deren Angehörige zu Wort kommen. Tragisch. Warum um alles in der Welt, fragt man sich doch, wenn man einigermaßen sauber geradeaus denken kann, warum wird das nicht öffentlich diskutiert? Das ist die Gretchenfrage, die wir hier immer wieder stellen müssen. Und jeder, der also dem Mainstream willig folgt und sagt, wird schon alles stimmen, was die da oben machen, der möge einmal einhalten und einfach ja auch seiner Empfindung folgen. So, das war's. Wir wissen also, diese Woche finden die ersten Debatten im Bundestag statt über die Impfpflicht in Deutschland. Es gibt heute, es gibt morgen, es gibt übermorgen zahlreiche Demos. Auch da gibt es Kanäle, wo man einfach Demo eingeben kann oben und findet bei Telegram entsprechende Informationen. Und bitte wartet auch nicht drauf, dass wir euch immer jeden Demo-Vorschlag einstellen bei uns im Kanal, weil wir sind kein Aktivistenkanal. Da kann man sich dann auch schon mal selber ein bisschen kümmern und einfach Suchbegriffe eingeben und dann findet man schon, was man sucht. So, wir kommen zu dem allumfassenden Thema, Andreas, Ukraine-Krieg. Russland und die Ukraine sind tatsächlich im Krieg miteinander. Russland hat angegriffen. Ich möchte die historischen Entwicklungen jetzt nicht wieder alle nochmal vortragen, aber dieser Krieg geht länger als ein paar wenige Wochen, sondern er geht mindestens seit 2014, eigentlich geht er noch viel länger. Da wirst du mal irgendwann auch ein paar historische Abrisse für uns machen, die du derzeit mal vorbereitest. Wir kommen mal jetzt gerade so zu den Ist-Zahlen und es gibt eine Meldung von der Berliner Zeitung, die heute geschrieben hat, dem Berliner Hauptbahnhof drohen jetzt Schließungen, denn es kommen so viele Flüchtlinge an, dass man das nicht mehr bewältigen kann und aus Sicherheitsgründen jetzt eben Teilschließungen erwägt. Und die Probleme beginnen immer abends, heißt es, wenn die Ankommenden nicht mehr weiterreisen können und es für diejenigen, die sowieso in Berlin bleiben wollen, nicht einmal mehr Feldbetten in Unterkünften gibt. Und der Hauptbahnhof ist natürlich keine Übernachtungsmöglichkeit. Und viele Züge gehen dann am Morgen und die Menschen werden weiter verteilt. Aber es sieht tatsächlich aus so, Andreas, als ob wir auf eine Flüchtlingskrise zueilen, wie es die Welt lange nicht gesehen hat.
Ja, es erinnert natürlich so ein bisschen wieder an die Zeit vor 6, 7 Jahren, als wir das Ganze schon einmal hatten. Und es ist wirklich tragisch, wenn man sieht, wie hier die Menschen zu Spielbällen werden zu der großen Mächte, die mehr oder weniger nur machtpolitische Interessen vertreten. Und das auf allen Seiten übrigens. Das ist das Dramatische, dass oben alte Männer mehr oder weniger und auch alte Frauen mittlerweile und auch junge Frauen mittlerweile, möchte ich auch ganz deutlich sagen, entscheiden und dann viele junge Menschen, auch Männer und Frauen mittlerweile dann sterben in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen. Und dann kommen die ganzen Opfer, die dann mehr oder weniger versuchen, irgendwie rauszukommen, die ja regelrecht evakuiert werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn wir wissen, dass oben in Belarus natürlich auch noch die ganzen Probleme der syrischen und der afghanischen Flüchtlinge auch nicht geklärt sind, dann erkennt man plötzlich natürlich auch anhand der Bilder, dass da doch ein recht durchmischtes Publikum dort ankommen. Die sagen, sie kommen aus der Ukraine, aber weder ukrainisch sprechen, noch russisch, noch englisch. Und das fällt natürlich auf. Und dann kommen dann die deutschen linksgebürsteten Politiker, die dann ganz klar sagen, wir nehmen alle auf. Aus humanitären Gründen sind diese Dinge übrigens nachvollziehbar. Aber es muss andere Lösungen geben im Rahmen einer Politik, auch im Interesse der eigenen Bürger des eigenen Landes. Es gibt nur nicht die, gibt nicht nur die Flüchtenden, sondern es gibt auch die Länder, wohin geflüchtet wird. Und dort leben auch Menschen. Und wenn wir eine einseitige Politik machen, dass man als Mensch nur sein Recht einklagen kann, wenn man flüchtend ist, aber keine Rechte mehr hat, wenn man nicht flüchtend ist, dann wird das Ganze eben halt völlig kurios und daran erkennt man dann auch die Ideologie.
Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, wie man damit umgeht, denn ganz klar ist, wenn Menschen in Not sind, muss man helfen. Aber die Frage ist eben, wie geht der beste Weg dazu? Wie wird es organisiert? Ja, also unser neuer Bundesfinanzminister, der heißt ja Christian Lindner, kommt von der FDP und der dreht jetzt richtig auf. Der kommt jetzt, glaube ich, so in seine Energie, die für ihn wichtig ist, denn er plant mehr als 200 Milliarden Euro neue Schulden. Und natürlich liegt alles an Russlands Angriffskrieg und der schlägt jetzt auf die Haushaltsplanung des Bundes durch. Und Lindner wird am kommenden Mittwoch, also übermorgen, dem Kabinett zwar einen Entwurf für dieses Jahr vorlegen, der die Neuverschuldung wie eigentlich geplant auf 99,7 Milliarden Euro begrenzt. Aber nun kommt nicht nur das angekündigte Sondervermögen Bundeswehr, da kommen wir auch noch drauf, mit einer Kreditaufnahme von 100 Milliarden Euro hinzu, sondern auch noch, wie es jetzt heißt, ein Ergänzungsetat. Das Ganze meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und er sagt wörtlich, der Herr Lindner, Änderungen, oder es heißt in Regierungskreisen, Änderungen, die noch anstehen, werden auf der Strecke eingebracht. Und mit diesem Ergänzungshaushalt wolle die Koalition die Auswirkungen des Ukraine-Krieges für Wirtschaft und Verbraucher abfedern. So dürfte, wie es hier heißt, der Bund in diesem Jahr letztlich abermals eine Neuverschuldung von mehr als 200 Milliarden Euro verbuchen.
Tja, und jetzt muss man sich fragen, wo kommen diese 200 Milliarden Schulden eigentlich her? Irgendeiner muss sie ja als Gläubiger dann auch herausgeben. Und das wird natürlich nicht aus Bestandsgeld gemacht, sondern aus neuem Geld, welches neu produziert wird. Also was man hier erkennt ist, die Schleusen sind bereits gebrochen. Die stehen nicht vor dem Brechen, sondern sie sind bereits gebrochen. Und wenn wir wissen, dass das Finanzsystem jetzt vor dem Kollaps stehen muss, es gibt jetzt keine andere Wahl mehr. Das ist jetzt der Crash, den wir gerade haben. Deshalb ist es so wichtig, dass sich jeder Gedanken macht über sein Geld, was er auf der Bank liegen hat. Also wer Gelder auf den Banken liegen hat, größere Summen, der handelt aus meiner Sicht schon fast vorsätzlich an der Vernichtung seines Vermögens. Wenn wir uns angucken, die Lebensversicherung, die nach wie vor noch existieren und die Leute glauben, da kommt noch richtig was dabei raus. Ich glaube es definitiv nicht. Und ehrlich gesagt kann ich diese Politik sogar von Lindner und auch seinen Vorgängerkonsorten mehr oder weniger nachvollziehen. Ich hätte noch viel mehr Schulden gemacht, so wie es andere südeuropäische Staaten gemacht haben. Die haben einfach Schulden gemacht auf Teufel komm raus, haben diese Gelder genommen und haben damit ihre Infrastruktur in Gang gesetzt. So, und man wird jetzt diesen, denkt an meine Worte, diesen sogenannten Ukraine-Krieg als Grundlage dafür nehmen, einen Schuldenschnitt zu machen. Und dieser Schuldenschnitt bedeutet dann natürlich, dass dann plötzlich das System kollabiert. Aber diejenigen, die hochverschuldet waren, werden genauso entschuldet wie diejenigen, die tief verschuldet waren. Ich rede von Staaten, Privatbürger nicht. Privatbürger mit Schulden werden nach einem Schuldenschnitt höhere Schulden haben, wie zum Beispiel bei einer Währungsreform. Nach einer Währungsreform haben alle Bürger, die Schulden haben, nach der Währungsreform höhere Schulden als davor. Es gilt nämlich immer noch dieser irrsinnige Gedanke, dass die Leute sagen, das System kippt sowieso. Ich mache jetzt noch mal schnell Schulden, kaufe mir eine Immobilie und warte auf die Währungsreform. Und wenn die dann kommt, das geht alles damit einher, dann sind die Schulden weg. Und das Gegenteil ist der Fall. Nein, diese Schulden werden aufgewertet, während der Staat sich über diesen Schuldenschnitt dann mehr oder weniger freikauft. Also das sind komplizierte Zusammenhänge, aber es ist wichtig, das zu verstehen.
Wir haben ja eingangs der heutigen Meldung haben wir vorgelesen, was die Amadeo-Antonio-Stiftung jetzt über die sogenannten Corona-Leugner sagt, nämlich, dass die jetzt nahtlos in das Ukraine-Krieg-Szenario übergehen und praktisch ihr ganzes Verschwörungsszenario und Narrativ weiter befördern. Hier bei der FAZ allerdings, um jetzt nochmal bei dem Thema 200 Milliarden Neuverschuldung für Deutschland zu bleiben, da steht etwas sehr Spannendes, Andreas. Denn um diese 200 Milliarden irgendwie zu satteln, ist eine Grundgesetzänderung nötig. Und zwar hat diese Grundgesetzänderung sehr wohl etwas mit der Corona-Notlage zu tun. Im Artikel heißt es, das Sondervermögen erfordert eine Änderung des Grundgesetzes. Weitere Details sollen in einem Errichtungsgesetz geregelt werden. Genaueres dazu ist noch nicht bekannt. Unklar war zuletzt, ob diese Entwürfe ebenfalls schon am kommenden Mittwoch dem Kabinett vorgelegt werden. Im laufenden Jahr wird die Schuldenbremse im Grundgesetz noch einmal wegen der besonderen Corona-Notlage ausgesetzt und vom nächsten Jahr an soll sie wieder greifen. Die Neuverschuldung wird nach den neuen Eckwerten der Finanzplanung, die die Bundesregierung diese Woche ebenfalls beschließen soll, deutlich sinken eigentlich auf 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2023. Danach soll sie leicht steigen. Und die Rücklage von 48 Milliarden Euro wird in den nächsten 3 Jahren komplett aufgezehrt. Die Tilgung der Corona-Extraschulden beginnt im Jahr 2028 und läuft über 30 Jahre. Und die damit verbundene Belastung des Haushalts ist fast so hoch wie die zulässige Neuverschuldung.
Ja, daran erkennt man mehr oder weniger die Weltfremdheit. Also 2028 wird es wohl nicht mehr geben, diese Zeit, wo man dann noch auf dieser Basis des derzeitigen Geldsystems noch Schulden abbezahlt. Dann bis dahin soll ja auch der Great Reset längst greifen. Aber egal, was dann auch passiert, dieses System wird dann in der Form aus meiner Sicht nicht mehr da sein können. Also ich finde das immer irgendwie unglaublich, mit welcher Argumentation hier gearbeitet wird. übrigens, das Grundgesetz zu verändern, das bedeutet ja nicht, dass da eine Verfassung geändert wird. Denn das Grundgesetz ist ja ursprünglich gar nicht als Verfassung aufgebaut worden. Wenn man Professor Carlo Schmidt 1949 mal Aufmerksamkeit schenkt mit der Einführung des Grundgesetzes, sondern es handelt sich quasi um eine Ordnung eines Staatsfragmentes. Und als dann die 2+4 Verhandlungen kamen und alle sagten, jetzt ist alles geklärt, Feinstaatenklausel ist weg und so weiter, dann ist das schlichtweg unwahr. Wir befinden uns nach wie vor in einer noch ziemlich kuriosen Ordnung. Und dieses Grundgesetz, das wird ja gar nicht als Verfassung mehr behandelt, sondern man geht da ja mit um, als wäre das die Vereinsordnung eines Schrebergartens, dass man nach Belieben mal eben sagt, och, da werden mal irgendwelche Dinge rausgenommen, da machen wir mal Aussetzer und dies. Das kann man bei einer Verfassung nicht, das geht gar nicht. Aber es wird ganz einfach gemacht und kaum einer fragt auch noch. Und irgendwo sind die Dämme der Moral und Ethik, aber leider auch der Rechtsstaatlichkeit verlassen worden. Und das ist das ganz Tragische. Denn dafür gibt es nämlich Rechtsstaaten und die Judikative hat die Aufgabe, den Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Das heißt, das Recht und die Verfassung oder zumindest auch das Grundgesetz zu verteidigen gegen politische Einflussnahme. Und hier wird ganz offen darüber geredet, über Herrn Lindner. Da werden wir das Grundgesetz eben dazu bringen, dass es ausgesetzt wird. Wo bleibt jetzt eigentlich die Justiz und sagt, stopp, verteidigen dürft ihr nicht, Ende, Punkt, das war's. Denkt euch was anderes aus.
Ja, und hier hat jemand das mal kommentiert, auch im Netz bei Twitter. Der sagt, eine Regierung, die während des Ukraine-Krieges 200 Milliarden Euro Ausgaben für die Klimawende ankündigt, in Anführung, weil das ja auch mit dahinter stecken könnte, aber nicht bereit ist, die Energiesteuern für die Deutschen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, hat offensichtlich den Kontakt zur Lebensrealität verloren. Und damit sind wir jetzt mal bei diesen Erhöhungen des gesamten Lebens, die die Menschen in die Knie zwingt jetzt. Also man kann kaum noch tanken. Wir haben am Wochenende gesprochen über die Lkw-Fahrer, die jetzt in den Widerstand gehen, die sagen, wir müssen unsere Autos, unsere Trucks stehen lassen, wir können nicht mehr fahren, weil wir das alles nicht mehr bezahlen können. Das alles schlägt natürlich auf sämtliche Preise. Wir stellen euch das hier die ganze Zeit ein. Welche Logistikunternehmen ankündigen jetzt, die Preise erhöhen zu müssen, weil es nicht mehr anders geht? Welche Lebensmittelhersteller? Die Metzgereibranche, die Bäckerbranche, das heißt, all das schlägt jetzt auf das Portemonnaie, auf das Leben. Und natürlich diese Gaspreiserhöhungen, da heißt es hier in einer russischen Meldung, Gaspreiserhöhungen von 985% innerhalb eines Jahres führen auch zu Engpässen bei Obst und Gemüse in Europa. Dort herrsche bereits ein Mangel, weil vieles davon aus den Gewächshäusern kommt. Und diese Gewächshäuser, die brauchen aber auch Heizöl oder eben Gas, weil sie natürlich diese Gewächshäuser gerade in den kalten Jahreszeiten aufheizen müssen. Und ein sprunghafter Anstieg der Erdgaspreise, der hat viele dieser Gärtnereien gezwungen, ihre Heizung abzuschalten. Und hier heißt es, in den Niederlanden, wo schätzungsweise 2,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr für die Beheizung von 25.000 Hektar Gewächshäusern benötigt werden, ist mit einem starken Rückgang der Lieferungen von Innenraumgemüse zu rechnen. Und ich meine, was anderes als in diesen Zeiten jetzt hat man als Innenraumgemüse, außer es kommt aus den südlichen Ländern. Dann haben viele britische Gewächshausbetriebe, wie es hier heißt, noch nicht einmal mit der Aussaat von Setzlingen begonnen. Der Grund dafür sind hohe Benzinpreise und ein Mangel an Arbeitskräften. Die hohen Kosten haben dazu geführt, dass es rentabler ist, die Gewächshäuser leer stehen zu lassen, als etwas anzubauen. In Bulgarien heißt es hier weiter bei Agroxy, das ist ein russisches Landwirtschaftsportal. In Bulgarien haben etwa 70% der örtlichen Gemüseanbaubetriebe in diesem Winter ihre Produktion komplett eingestellt. Auch wegen der steigenden Energiekosten. Und dies wiederum hat zu einer Verknappung von Tomaten und Gurken auf dem heimischen Markt geführt und wird natürlich auch nichts mehr oder nicht viel mehr exportiert werden können. Mit anderen Worten, es wird nicht nur teurer alles, sondern es wird eine Mangelwirtschaft.
Ja, das sind wir ja nun wirklich in der Zielgeraden in die Mangelwirtschaft. Und man fragt sich vor allem, warum nichts dagegen unternommen wird. Und man versucht jetzt die Dinge letztendlich erst einmal in eine Richtung zu bekommen, dass erst einmal die Versorgung der Menschen wieder geregelt wird. Und wir haben gerade gelesen über die Leopoldina. Wir hatten neulich darüber gesprochen, dass die Leopoldina immer mehr jetzt integriert werden, jetzt um in diese neue Klimawandeldebatte entsprechend die ideologischen Daten zu liefern, die man braucht, damit die Leute alle schön hinterherlaufen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gas ja als die saubere Variante der Stromerzeugung zum Beispiel gilt, Kohle eben halt die schlechte. Und das ist schon eine ganz wichtige Geschichte, die wir da erkennen müssen. Denn die Leopoldina sagten jetzt zum Beispiel aktuell, wir müssten im Rahmen der Sofortmaßnahmen quasi wieder die Energieversorgung, die Stromversorgung mit Kohle bewerkstelligen, damit das Gas dann zum Beispiel für die Heizung genommen werden kann. Diese Heizung sind nämlich extrem wichtig, die Heizkosten, alleine schon, wie du gerade sagtest, für die Erwärmung der Gewächshäuser. Wir dürfen ja nicht vergessen, die ganzen anderen Energien, die da noch zukommen, denn die LKWs, die jetzt mit diesem Diesel, welches sich ja auch verdoppelt hat oder mehr als verdoppelt hat, transportiert werden muss bis zum Handel und so weiter, das sind ja auch alle Preise, die noch eingepreist werden müssen in die Produkte. Ich frage mich, wie der normale Mensch überhaupt noch satt werden will, wenn man so nachlässig die Dinge hier mehr oder weniger abwickelt.
Ja, und es wird ja immer mehr gewarnt. Wir haben jetzt hier gerade eine Meldung von der Westen, auch Mainstream, die jetzt alle auf diese Mangelwirtschaft hinarbeiten in der Berichterstattung. Es heißt dann jedes Mal, ja, das hat natürlich als Auswirkung mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Aber, und jetzt geht es um eben auch Fleisch. Wir haben letztens die Meldung von Tönnies vorgelesen, dass nicht nur darüber gesprochen wird und angekündigt wird, dass Fleisch viel, viel teurer wird, weil das Getreide für die Fütterung der Tiere gar nicht mehr da ist, sondern dass sogar damit gerechnet wird, dass gar nichts mehr kommt. Und das sind ja alles Dinge, Andreas, und das ist das Spannende, über die haben wir vor 2 Jahren schon gesprochen und schon empfohlen, bereitet euch auf alles Mögliche vor, denn es wird jetzt eng werden. In den Mainstream-Medien hat herzlich wenig dazu stattgefunden. Ich kann mich noch erinnern, dass die damalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gelacht hat und gesagt hat, hey, das ist alles sicher und natürlich und wir haben selber genug und wir bauen genug an. Ich mache das mal sinngemäß, so hat sie es natürlich nicht gesagt, aber wir haben es als sehr verharmlosend empfunden, dass sie die Bürger nicht gewarnt hat, vorzusorgen. Und Andreas, nochmal, also es wird ja jetzt, damit vielleicht derartige Debatten gleich im Keim erstickt werden, wird also kritischen Denkern vorgeworfen, dass man praktisch Corona und jetzt die Ukraine-Krise in einen Topf packt und sagt, schuld sind die Bösen da oben, die diesen Great Reset machen wollen. Aber zu welchem Schluss kann man denn sonst kommen?
Naja, wir sehen ja genau, wie die Dinge laufen. Und diese Antonia Amadeo Stiftung, die ist ja nun...
Amadeo Antonio,
ach Mist, immer noch falsch. Dass diese Stiftung ja letztendlich damit auch widerlegt ist mit dem, was hier gerade läuft. Wenn ich dran denke an unsere Whistleblower, die uns jetzt ja gerade, wir hatten darüber gesprochen, dass in dem Sonderpodcast vor 2 Tagen, dass fast 50% der deutschen Lkw-Transporte zum Erliegen gekommen sind, Tendenz steigend. Ja, das gehört ja unmittelbar damit dazu. Und dass dieses Sunrise Escalation Level eben halt auf dringend umgewandelt wurde.
Andreas, du hast da neue Meldungen von einem deiner Zuträger und vielleicht machst du mal eine Zusammenfassung, was da so aus den Ministerien oder in den Ministerien geplant und besprochen wird.
Ja, okay, vielleicht noch mal dazu. Es haben mich einige Leute angeschrieben, die mal kurz gefragt hatten, was bedeutet eigentlich, wenn diese Operation Sunrise jetzt auf dringend umgewandelt wird? Ich habe gesagt, Alpha wird ab Montag, also ab heute, scharf geschaltet. Was bedeutet Alpha? Das bedeutet 100% Abstellung aller Logistikaktivitäten auf die Notfallboards. Das sind also dann von den Ministerien organisierte Boards, die sich mit der Logistik auseinandersetzen, mit der Versorgung der Menschen. Das ist ein 24-7-Betrieb, also ein rund um die Uhr mit rollierendem Schichtdienst. Dann sind dort die Notkonzepte bei Speditionen werden dort mit verarbeitet. Die finanziellen Maßnahmen, die finanziellen in Vorbereitung für das Transportgewerbe. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Notfallplattform komplett übernimmt. Dazu ist natürlich ein Beschluss des Bundesministeriums für Verkehr notwendig. Das ist also der Herr Wissing. Der muss das noch entscheiden, wobei da keiner dran zweifelt, dass das kommen wird. Und dann kann das Notfallmanagement innerhalb von 24 Stunden komplett übernehmen und steuern. Und ab dann rechnen die Macher übrigens der Organisation, die uns hier das zutragen, auch mit der direkten Einbindung der Bundeswehr. Das ist nicht vom Tisch, da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Kommen wir kurz zu dem brandaktuellen. Diese RL4-Beauftragung, so nennt man das, das RL4.x, das ist diese Notfallplattform, wurde gestern bis zum 30.06.2025 verlängert. Also die Notfallmaßnahmen werden schon mal kalkuliert bis 2025 und das Budget und die Personalstärke sollen dafür auch verdoppelt werden. Also die sind also bereit, noch ganz viele Steuergelder in die Hand zu nehmen, um die Notfallversorgung zu regeln. Das zeigt, wie ernst die Situation ist. Die Rechenpower in der Cloud, die arbeiten mit Clouds, die sind offenbar noch nicht so weit und haben erkannt, welche Risiken das mit sich bringt. Aber gut, soll um den Faktor 16 erhöht werden. Also nochmal, die Rechengeschwindigkeit wird versechzehnfacht. Und hier noch ein Originalzitat, das möchte ich euch nicht vorenthalten, eines bekannten Staatssekretärs des Bundesministeriums für Inneren. Ich zitiere: Der Ukraine-Krieg wird so oder so bald beendet sein. Aber wie bei Corona werden die Maßnahmen bleiben und die Angst vor dem nächsten Angriff. Das soll alles erhalten bleiben. Damit können wir gut arbeiten und unsere Vorhaben adäquat in den nächsten Jahren umsetzen. Zitat Ende.
Ja, da muss ich jetzt aber mal ganz energisch einschreiten, Andreas. Ja. Entschuldige, aber das ist ja ganz genau das, was jetzt den sogenannten Corona-Kritikern vorgeworfen wird. Das scheint ja beschlossene Sache zu sein. Kann es denn sein, hältst du das für möglich, dass so eine Studie der Amadeo-Antonio-Stiftung jetzt ganz zeitgleich praktisch mit angeblich doch diesen beschlossenen Maßnahmen herausgegeben wird, damit im Keim erstickt wird eine kritische Diskussion?
Ja, weil man natürlich weiß und ahnt, dass diese Dinge nach außen getragen werden. Also es wird ganz klar davon gesprochen, dass diese bisherige Corona-Angst erweitert wird auf die Russen-Corona-Angst. Und genau deshalb kommt diese Stiftung, die ich verdrehe immer, deshalb wiederhole ich den Namen nicht, deshalb kommt offenbar genau diese Geschichte genau zu diesem Zeitpunkt auch raus. Weil das, was wir hier euch sagen, interner sind, die von den Whistleblowern uns direkt zugespielt werden und diese Amadeo-Antonio-Stiftung, so ist es richtig, wunderbar, Daumen ist gerade hoch. Das heißt, diese Amadeo-Antonio-Stiftung natürlich nicht Insider-Wissen ist, sondern mehr oder weniger die Propaganda-Abteilung, die jetzt dem Volk natürlich das glatte Gegenteil sagt. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man ja permanent mit irgendwelchen Events arbeitet, mit schwarzen Schwänen, mit exogenen Schocks, die hingeht bis hin zur Lebensmittelknappheit, da kann man heute eigentlich locker alles behaupten, weil es interessiert sowieso keinen mehr. Wen interessiert denn noch, was uns Herr Lauterbach vor einem halben Jahr erzählt hat, das, was sich als Lüge herausgestellt hat oder viele andere? Wer interessiert sich noch für die extremen, harten politischen Alleingänge von einem Herrn Söder, der sich heute hinstellt und kritisiert plötzlich alles mehr oder weniger so missmutig? Es interessiert keinen mehr, der Bann ist gebrochen, es kann gelogen werden, auf Teufel komm raus und keinen interessiert es mehr. Und das passt sehr gut in dieses Bild.
Wir haben eine Energieunsicherheit. Wir haben zu wenig Gas, wir haben zu wenig Strom, wir haben zu wenig Lebensmittel. Eine Lebensmittelverknappung, eine weitere ist auf dem Weg, weil gar nicht angesät wird. Übrigens auch in der Ukraine vieles nicht mehr gemacht werden kann, weil alle im Krieg sind. Und das betrifft eben nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz und die östlichen Länder, sondern es sind Krisen auf der ganzen Welt. In den USA ist der Sprit auch exorbitant teuer, hier auch übrigens und in anderen Ländern auch. Und das heißt, spannenderweise sind alle irgendwie betroffen. Zunächst von Lockdowns, von Geschäftsschließungen, von dem Niederschlagen ganzer Industriezweige. Wir wissen jetzt, aus Klimagründen werden in Zukunft Unternehmen, ganze Fabriken, ganze Industrieunternehmen zeitweise abgeschaltet vom Strom, weil man das sich nicht mehr leisten kann. Davon, also von diesen Unternehmen, entschließen sich schon viele gar nicht mehr zu produzieren. Gucken wir uns zum Beispiel die Automobilindustrie an, da liegt alles brach. In China werden jetzt wieder ganze Städte unter Lockdown gesetzt, was andere Hintergründe haben könnte. Darüber werden wir nachher auch noch sprechen, wenn wir die Zeit überhaupt noch haben. Und also das heißt, es wird praktisch die ganze Welt mehr oder weniger aus verschiedenen Gründen. Erst war es die Mikrobe mit allen Maßnahmen, jetzt ist es der Krieg und es sind die Klimamaßnahmen, die immer deutlicher zutage treten, eben in den Zusammenbruch geführt. Und ich möchte eine kurze Meldung vorlesen, die in der Sekunde hier gerade reingekommen ist, von einem unserer Leser aus Spanien. Und der sagt, ich möchte euch schildern, wie es zurzeit in Spanien aussieht. Und da heißt es, seit heute Montag sind in Spanien 75.000 Lkw-Fahrer in einem unbefristeten Streik. Quelle costanachrichten.com. Wir stellen das auch ein. Das wird, wie es hier heißt, Auswirkungen auf die Lieferketten, besonders auf die Lebensmittelversorgung haben. Am Samstag konnte ich noch einmal einkaufen, wobei es im Lidl kein Sonnenblumenöl mehr zu kaufen gab. Wie sich das Ganze entwickelt, bleibt abzuwarten. Seit heute, und jetzt kommt ein neues Thema dazu, was wir auch schon aus den USA gehört haben. Seit heute ist für die Provinz Malaga und die Costa del Sol, wo er lebt, der das schreibt, der Wassernotstand ausgerufen worden. Im hydrologischen Jahr sind im Westen der Costa del Sol nur 21,5% der im langjährigen Mittel üblichen Regenfälle niedergegangen. Die Reserven der Wasserspeicher sind auf 37,7% der Kapazität verdunstet. Am übelsten sieht es im Speicher- und Bewässerungssystem Guadalhorce-Limonero aus, sorry, wenn es falsch ausgesprochen ist, wo nur 16% der sonst üblichen Regenfälle eintrafen. Nur 16%. Und so weiter. Hier werden dann verschiedene Regionen genannt. Bei einigen geht es bis 6,8% runter. Die Stausees sind praktisch trockengelegt, wie es hier heißt. Und auch in der Nähe von Malaga, also wichtigstes Wasserreservoir für die östliche Costa del Sol namens Embalse de la Viñuela, sonst ein quirliges Naherholungsgebiet und Ausflugsziel, sieht aus wie eine Wüste. Und jetzt kommt's: Wasser zur Straßenreinigung, zum Befüllen von Pools, zum Bewässern von Golfplätzen, Parks und Gärten, auch private, sowie das private Autowaschen ist untersagt. So werden zum Beispiel um 10% die Zuleitungen für die Privathaushalte gedrosselt, um 20% jene für die kommunale Wasserversorgung, aber um 40% für die Bewässerung der Landwirtschaft oder Industriebedarf. Und zu den Sanktionen hervorgerufenen Engpässe kommt das in Spanien jetzt auch noch hinzu, denn es ist aufgrund der Dürre mit Ernteausfällen zu rechnen, was die Situation weiter verschlimmert. Dazu muss man wissen, dass in Spanien zurzeit Gemüse angebaut wird. Ein Teil ist schon geerntet. Was mit dem wird, was noch auf den Feldern steht, ist angesichts dieser Dürre ungewiss.
Ja, und das bedeutet natürlich wieder mal ein Versagen auch in der Politik, denn diese ganzen Dinge sind schon seit langem bekannt, dass das kommen wird. Und zwar genau genommen, ich hatte mich schon mit Meteorologen unterhalten darüber in den 70er Jahren, als wir noch nicht die Klimaerwärmungsideologie hatten, sondern die Eiszeitideologie, die übrigens von denselben großen Mainstream-Medien uns immer wieder verkauft wurden, dass man wusste, dass es nicht eine Klimaerwärmung oder Abkühlung gibt, sondern es gibt eine Klimaverschiebung. Und diese Verschiebung bedeutet, dass diese Wärme, die Sahara quasi nach Norden hochwandert und dadurch nach und nach der Süden Europas dann irgendwann versanden wird, weniger Wasser dort sein wird. Übrigens, im Süden der Sahara, also im zentral-tiefen Afrika, im Süden Afrika, da haben wir genau den gegenteiligen Effekt, wo zum Beispiel auf Gebieten, wo noch Sand war, vor wenigen Jahrzehnten, wo heute zum Beispiel wieder entsprechend eine Vegetation zu finden ist. Das heißt, da wandern quasi solche Wüstensysteme über diesen Erdball rüber. Das sind meteorologische Phänomene, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende auch messen lassen. Aber wir sind längst von der Wissenschaft auch weggekommen, wo wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, sondern wir machen mehr oder weniger so eine akute Aussage und sagen zum Beispiel, 1850 hatten wir eine bestimmte Temperatur und jetzt ist die Temperatur etwas wärmer geworden. Und aus diesem Grunde leiten wir davon ab, dass wir eine Klimaerwärmung haben. Wobei wir das Ganze unter diesen ganzen großen meteorologischen Zusammenhängen sehen müssen, da ist 1850 quasi auch heute noch. Das bedeutet, wir müssten über tausende Jahre zurückgehen, um überhaupt die Zyklen zu erkennen, weil manche eben halt so lange dauern. Das wissen wir über Eiszeiten und Zwischenzeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eben halt das weitere Versagen. Und jetzt kommt das Ganze natürlich in diese Richtung noch mit rein, nämlich dieser Ein-Welt-Regierung, wo immer mehr übernommen werden soll. Und dann war es eben Klima, dann kommt Corona, zwischendurch jetzt der Russe. Und da wird es sich jetzt erstmal drauf fixieren für die nächsten Russenwochen, die wir jetzt hier haben. Putin ist jetzt an allem schuld. Und so werden die Menschen wie Billardkugeln auf Bande gespielt.
Ja, ich möchte ganz kurz, das sind ja viele Informationen, die du hier gerade gegeben hast, ganz kurz nur richtig stellen, dass die Sahara nicht im Süden Afrikas, sondern im Norden liegt. Ihr braucht uns nicht zu schreiben. Wir haben es noch richtig gestellt. Andreas, ich weiß, dass manchmal bei dir die Gedanken Purzelbaum schlagen und du so viele Informationen rausbringst, dass das kommt.
Es geht nicht um südliche Sahara, es geht um die Gebiete unterhalb der Sahara und das geht dann schon in Richtung Südafrika und Mittelafrika. Und das zieht dann eben halt nach oben und fängt sich an zu renaturieren, das meine ich.
Ah, okay. Ja, vielleicht habe ich es ja auch alles falsch verstanden. Jetzt sind wir doppelt sicher, alles ist geklärt. Andreas, wir haben hier gestern eingestellt Meldungen, ich glaube vom ZDF war das, ganz genau. Und da wurde berichtet, dass die Kapazität von Nord Stream 1, die Pipeline mit dem russischen Gas, 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ausmacht. Und das soll jetzt ja durch amerikanisches Gas ersetzt werden, heißt es in dieser Meldung. Und die Kapazität, also es wird dann vorgerechnet, vielleicht kannst du das besser vortragen, es wird dann vorgerechnet, was das bedeuten würde, wenn das dementsprechend umgesetzt wird.
Ja, das war einfach mal eine Gegenüberstellung. Wenn wir 55 Milliarden Kubikmeter im Jahr durch die Pipeline 1 haben und man wollte sie jetzt ersetzen durch Schiffe, da geht es ja immerhin darum, dass ein LNG-Tanker, so heißen die, die dieses Flüssiggas transportieren, 147.000 Kubikmeter mit sich führen können. Es gibt auch noch große Kapazitäten an den Großtanker, die sind aber nur geplant und bisher noch nicht gebaut worden. Die sind in der Lage, 250.000 Kubikmeter zu transportieren. Das heißt also, um die Jahreskapazität von Nord Stream 1, dieser Pipeline, zu ersetzen, braucht man etwa 374.150 Großtransportschifffahrten quer über den Atlantik, also der von herkömmlichen Tankern quasi jährlich und das bei jedem Wetter ausgeführt werden muss. Und wenn wir wissen, dass ja die USA immer noch russisches Öl offenbar bekommt, da fragt man sich, widersprechen sich diese Ideologien nicht mittlerweile massiv und entlarven sich gegenseitig? Also, wenn man so viele, nämlich über 374.000 Tanker, vermutlich mit Schweröl betrieben, also von Übersee versenden will, um noch Gas für die Energiewende zu bekommen, weil das Gas gilt ja als energetisch günstiger für die Stromproduktion, nämlich was die CO2-Belastung anbelangt, als Kohle. Wo trägt man denn da noch diesen Klimaschutzrechnung? Und wenn die Amerikaner noch Erdölprodukte aus Russland kaufen, woher kommt dann das Schweröl für diese irrwitzige Anzahl neuer Tanker? Also kurz zusammengefasst, wir kaufen dann also amerikanisches Fracking-Gas, das mit zumindest in Teilen russischem Schweröl in noch zu bauende Tanker an und zu bauende Terminals nach Europa gebracht werden wird. Also es müssen also sowohl die Terminals gebaut werden als auch die Tanker. Hat da mal einer nachgerechnet, wie sich die CO2-Orgie da mit dem Klimaschutz vereinbaren lässt? Wären da nicht sogar Kohlekraftwerke der ältesten Bauart, wenn wir sie noch hätten, noch umweltschonender? Also ich spreche hier noch nicht einmal von der Nicht-Inbetriebnahme von Nord Stream 2, der neuen Pipeline, deren Bau ja ebenfalls viel CO2 freigesetzt hat. Alle Baumaßnahmen setzen ja CO2 frei. Und jetzt fasse ich sie genau bei ihren nämlich eigenen Aussagen und sage, CO2 soll doch ein Umweltgift sein. Also gleichzeitig finanzieren also die Europäer dann über Umwege die Russen, dessen russisches Gas sanktioniert werden soll. Also die Europäer zahlen also extrem überhöhte Energiepreise, damit das nicht russische Gas mit russischem Schweröl nach Deutschland kommen kann. Also wow, da habe ich wirklich das Gefühl, es geht überhaupt nicht um Klimaschutz und es geht auch überhaupt nicht um eine Energiewende, sondern ausschließlich um eine Politik. Diese Widersprüche und Paradoxien werden nicht hinterfragt, aber sie können einem logisch denkenden Menschen sofort klar machen, dass hier etwas auf ganzer Linie nicht stimmen kann.
Ja, und danke für diese Ausführungen, dieses Widersinnige bei auch Sanktionen gegen Russland. Das wird ja auch nicht zur Sprache gebracht. Wer leidet eigentlich wirklich mehr? Ist es so, dass man mit den Sanktionen, die von Seiten der EU und von Seiten Deutschlands mit unterstützt gegen Russland verhängt werden, ist es wirklich so, dass die Russen darunter schwer leiden? Hier gibt es zum Beispiel aus News Russland, das ist auch ein Portal, gibt es die Aussage vom Mitglied des Expertenclubs Center for Strategic Research. Der Mann heißt Andrei Gusev, also aus Russland, und der sagt, dass die Absage von Nord Stream 2 Verluste natürlich vor allem auch für die Investoren bedeuten wird. Und er sagt, im Fall einer Verzögerung oder des Abbruchs des Projekts werden die ihre Investitionen nicht zurückerhalten. Und wer ist das? Wer gehört zu diesen Unternehmen? Das ist Shell, das ist OMV, das ist Engie, Uniper und Wintershall. Das sind alles Unternehmen, die dort investiert haben und die natürlich alles versuchen, um die entgangenen Gewinne wieder zu erlangen. Aber wie Herr Gusev sagt, das erscheint zweifelhaft. Wörtlich sagt er, ich bezweifle, dass die Investoren in der Lage sein werden, ihre gesamten Investitionen und die entgangenen Gewinne zurückzuerhalten, zumal der Betreiber möglicherweise ein Konkursverfahren einleitet. Und er erklärte, dass die Investoren im Falle eines ungünstigen Ausgangs des Projektes in verschiedene Richtungen klagen könnten, nämlich vor staatlichen Gerichten, vor Handels- oder Investitionsschiedsgerichten. Und im Laufe des Verfahrens wird es vor allem um die Frage gehen, ob das Geschehene, also der Abbruch von Nord Stream 2, als höhere Gewalt angesehen werden kann. Und dann wird es Aufgabe des Gerichtes sein, einen kausalen Zusammenhang zwischen der Annullierung des Projektes und den verhängten Sanktionen herzustellen. Und die Ansprüche auf Beendigung von Verträgen aufgrund einer wesentlichen Änderung der Umstände sind möglich, da sie eine Entschädigung für die im Zusammenhang mit der Ausführung der Verträge entstandenen Kosten ermöglichen, heißt es hier. Die Auszahlung von Versicherungsansprüchen wird Regressansprüche gegenüber den für die Schäden verantwortlichen Akteuren nach sich ziehen. Und naja, es wurde ja schon letzte Woche berichtet, dass Olaf Scholz sagt, dass die Entscheidung, die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen, zeitgemäß und richtig sei und hat gesagt, dass die russische Seite von einem solchen Schritt Berlins hätte wissen müssen, da dieser öffentlich angekündigt wurde. Ja, Andreas, also die westlichen Unternehmen, Uniper, Shell und so weiter, die könnten in die Röhre schauen.
Ja, also es ist natürlich ganz spannend hier, dass vermutlich große Teile natürlich dieser Schadensersatzforderung direkt auf Deutschland zugewiesen werden, weil diese Pipeline nämlich direkt in Deutschland landet, nämlich auf deutschem Staatsgebiet. Und das ist eben halt diese Doppelmoral, die wir wieder sehen. Bei der Zertifizierung, sprich bei den politischen Grundlagen, die also dann Deutschland auch schaden können, da hat Frau Merkel die Zertifizierung abgegeben an die Europäische Union. Die EU hat das Ganze gemacht. Und die EU hat auch dafür gesorgt, natürlich vor allem auch mit dem letzten Auftritt, nämlich dass Herr Biden, der zwar nicht zur EU gehört, aber der natürlich letztendlich auch einen Zweig, möchte ich mal sagen, im Weißen Haus vertritt, der maßgeblich auch auf die EU Einfluss nimmt. Und wenn dann Herr Biden quasi angeordnet hat, regelrecht dem Herrn Scholz, dass er die Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb setzen soll, dann war das eine ganz klare Aussage. Aber die Entscheidung selbst verkündet hat dann eben halt Olaf Scholz. Und das Ende vom Lied heißt, wer zahlt die Rechnung? Genau, Deutschland.
Wenn die Bild-Zeitung derartig trommelt, wie sie es am Wochenende getan hat, dann werden wahrscheinlich jetzt auch langsam die Letzten im Lande wach. Da heißt es in einer Überschrift, Angst vor Lebensmittelknappheit, hoher Dieselpreis schockiert deutsche Wirtschaft. Und dann heißt es, Deutschlands Wirtschaft steuert in die nächste schwere Krise. Neben Teuerschock und Jobangst nun auch leere Supermarktregale. Und hier wird zitiert Dirk Engelhardt. Das ist ja der Chef unter anderem des Logistikverbandes und zuständig für die Brummifahrer BGL. Der warnt vor einem dramatischen Engpass bei Lebensmitteln. Er sagt wörtlich, es droht die schlimmste Versorgungskrise seit 70 Jahren. Das bedeutet zum Teil leere Supermarktregale. Andreas Engelhardt ist ja auch einer, der in diesen Boards in der Planung mitsitzt.
Ja, das ist einer der ganz entscheidenden Figuren, die nämlich in dieser Gruppierung des Bundesministeriums des Inneren und für Verkehr und dann vor allem auch den üblichen Verdächtigen, IFO-Institut, Accenture, EY, also diese großen, Deloitte ist jetzt noch mit dabei, das heißt die großen privaten Beratungsunternehmen. Und dieser Herr Professor Engelhardt ist natürlich längst schon bekannt. Wir haben oft über ihn gesprochen, auch hier im Rahmen unserer Whistleblower-Information in unserem Stabil durch den Wandel-Format, wo ich gesagt habe, dass er eine tragende Rolle spielen wird und die Bekanntmachung und eben halt auch die Organisation dieser, ich sage mal, Lebensmittelversorgungskrise und der ganzen anderen logistischen Krise, der das dann auch als Gesicht formulieren wird. Das war bekannt gegeben. Es klingt jetzt in diesen Tageszeitungen so, als wäre er völlig überrascht, als wäre er auch völlig geschockt darüber, über diese Situation. Ich sage ganz einfach, das gehört zum Spiel.
Das heißt ja auch weiter, er habe insgesamt viermal den Wirtschafts- und Superminister Robert Habeck angeschrieben und es habe von seiner Seite keine einzige Reaktion gegeben. Und Engelhardt habe sich empört gegenüber Bild geäußert und wörtlich gesagt, 70% der Lieferungen in Deutschland kommen per Lkw. Wenn Robert Habeck jetzt nicht handelt, droht Deutschland ein großer Lieferengpass. Andreas, Robert Habeck ist dann schuld, wenn es jetzt nichts zu essen gibt.
Das Ganze ist ein wirklich aus meiner Sicht abgekartetes Spiel, was hier abläuft, ein Schauspiel, so wie es wirklich von unseren Whistleblowern angekündigt wurde. Ich habe natürlich auch nicht alles nach außen getragen, was uns angekündigt wurde, sonst kann man auf den Whistleblower auch Rückschlüsse eventuell mal ziehen. Das wollen wir nicht, es sind ja auch verschiedene aus verschiedenen Bereichen, aber das Ganze halte ich schlicht und ergreifend für ein Schauspiel für die Presse.
Ja, und hier wird der Artikel bei Bild beendet. Christian Lindner versucht, etwas gegenzusteuern. Es soll weitere Entlastungen geben. Geprüft und diskutiert werden derzeit unter anderem Hilfen für Firmen, eine Verlängerung der Kurzarbeitergeldregel über den 30. Juni hinaus, eine weitere Erhöhung der Pendlerpauschale und noch mehr Heizkostenzuschuss. Dann ist doch alles gut.
Ja, auch das gehört mit dazu. Also es kommt auch diese Dieselpreisbremse, die man jetzt einbauen will. Auch da habe ich heute Morgen die aktuellen Informationen bekommen, wie das bereits schon im Vorfeld geplant wird. Also das, was zurzeit gerade von der Politik in Planung kommt, das wird übrigens in Kürze dann auch bekannt gegeben werden in den nächsten Tagen, dass es eine Dieselpreisbremse geben wird. Und die ist jetzt schon beschlossen mittlerweile in den entsprechenden Notfallboards, aber es ist noch nicht ganz nach außen gedrungen.
Herr Lindner hat sich, glaube ich, auch noch geziert und gesträubt und hat gesagt, das können wir auf gar keinen Fall machen. Aber du meinst, das ändert sich noch?
Das ändert sich definitiv, es ist auch schon entschieden.
Oh, der Herr Popp mit seinen Sonderinformationen, gucke mal an. Ja, und dann kam heute eine Meldung raus, Andreas, das wird so manches Herz höher schlagen lassen, haben, hat, egal. Auf jeden Fall als Tornado-Ersatz wird jetzt angekündigt, die Luftwaffe der Bundeswehr, also soll F-35 Tarnkappenjets bekommen. Und das soll das erste große Beschaffungsprojekt sein, um die Bundeswehr nach Russlands Angriff auf die Ukraine zu modernisieren. Diese Kampfflugzeuge soll die Luftwaffe für das nukleare Abschreckungskonzept der NATO erhalten.
Ja, und wir hatten heute Morgen ein interessantes Gespräch mit einem Luftwaffenexperten aus der Bundesrepublik Deutschland. Und der hat wirklich nur noch fassungslos die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat nur gesagt, was machen Sie denn da? Dieser F-35-Flieger ist ein Flieger, der in den USA gebaut wird. Das ist ein vollgestopftes Multifunktionsflugzeug, welches so vollgestopft ist, dass das dann irgendwann für nichts mehr wirklich richtig einsetzbar ist. Deshalb hat zum Beispiel Italien, die eine große Flotte bestellt hatten von diesen F-35, mittlerweile Abstand genommen und wollen keine weiteren bereits schon bestellten Flieger mehr abnehmen, weil es da viele Probleme gibt. Ein weiteres Problem mit dem Flugzeug ist übrigens auch, dass sie verbunden sind mit Zentralrechnern in USA, weil die nämlich permanent einen Computerabgleich machen müssen. Mit anderen Worten, wenn USA nicht will, dass ein deutscher Pilot mit dieser F-35 mit dem Tarnkappenbomber dann startet, dann bleibt das Ding unten, weil die auf irgendeinem Knopf drücken, beispielsweise in Washington, und damit der Computer außer Kraft gesetzt wird. Also ob das so eine wirklich freie Entscheidung dann ist bei den eigenen Flug- oder Militäreinsätzen, das kann man schon mal dahinstellen. Aber es ist auf jeden Fall insgesamt natürlich so, dass hier der Bund an ganz, ganz vielen Dingen wirklich gespart hat, wo dringend alle Soldaten wissen, was gemacht werden muss. Es gibt zum Beispiel ein Riesenproblem, was die Munition anbelangt. Das heißt, sie haben zu wenig Munition. Was nützen einem die besten Waffen, wenn man nichts reinmachen kann, womit man schießen kann? Und das wird dann aus Kostengründen, weil die Vorhaltung in großen Stocks mit Munition natürlich teuer ist, dass man eben halt sagt, ach, wir machen das jetzt erst einmal nicht. Also es ist die Bundeswehr offenbar komplett falsch aufgestellt mittlerweile. Ein weiteres Thema sind die Funkgeräte zum Beispiel. Es gibt noch uralte Funkgeräte in den alten Militärfahrzeugen. Die sind auch noch funktionsfähig, laufen aber auf einem uralten Standard. Also man hat so das Gefühl, das ist so mittlerweile eine Art Trödelmarkt, der da stattfindet. Und wenn dann Funkgeräte ausfallen, dann werden aus zwei alten Funkgeräten wird dann was zusammengelötet, dass wenigstens eins daraus noch gemacht wird, was dann noch halbwegs funktioniert. Da gibt es zwar moderne Fahrzeuge von der Bundeswehr, auch mit modernen Funkgeräten, allerdings sind die nicht kompatibel mit den alten alten Funkgeräten, womit die allermeisten Fahrzeuge wiederum ausgestattet sind. Und so entsteht also die Möglichkeit, dass sie untereinander nicht einmal mehr funken können. Also mittlerweile kann man das wirklich sagen, erinnert das Ganze ein bisschen an die Schildbürger. Und noch weiter, die Grundlagen für das Personal, übrigens auch der Soldaten, da möchte ich mich hier ganz klar auch nochmal stark machen, das war uns auch neu, die müssen sich teilweise auf eigene Kosten privat ihre Unterwäsche bestellen in irgendwelchen Online-Shops, weil der Bund nicht mehr genügend Unterhosen oder Unterwäsche zur Verfügung stellen kann. Das heißt, die Grundlagen im Prinzip eines Soldaten, der ja auch von seinem Dienstherrn entsprechend zufriedengestellt werden muss, die werden im Prinzip nicht einmal gemacht. Und anstatt dort wirklich erstmal die Grundlagen zu schaffen, Munition, die Ausstattung der Bundeswehrsoldaten mit all diesen Dingen, werden dann irgendwelche F-35-Bomber für Milliarden gekauft, wo andere wieder gerade abbestellen, weil die nicht wirklich so einsatzfähig sind, wie es eigentlich eine Armee bräuchte. Also wieder so ein Schildbürgerstreich offenbar.
Nicht, dass die Bundesregierung sich die dummerweise aufs Auge hat drücken lassen, ohne zu wissen, was die da bestellt haben. Meinst du denn, dass die Frau Lambrecht, die ist ja jetzt Bundesverteidigungsministerin, auch wenn man ihr das jetzt nicht so ansieht auf den ersten Blick, meinst du, dass sie da vielleicht nicht genügend recherchiert hat?
Naja gut, es gibt ja alle möglichen Kurse, die man machen kann, aber man muss einfach mal erkennen, wenn man beispielsweise ein solches Strahlenflugzeug, Tarnkappenbomber, modernste Technik mit Mikroelektronik beherrschen will, da reicht kein Seminar, was weiß ich, bei der Volkshochschule, angstfreies Klöppeln in Neapel. Dafür müsste ich dann in der Lage sein, wirklich die Zusammenhänge der Flugtechnik und dieser gesamten Hintergründe zu verstehen. Ob dazu Frau Lambrecht in der Lage ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist auch so, dass sie mit Sicherheit das nicht entscheidet, sondern nur dann nickt, wenn irgendein anderer sagt, jetzt musst du nicken, und den Kopf schütteln, wenn ein anderer sagt, du musst jetzt den Kopf schütteln. So sehe ich das.
Ja, und da sind wir jetzt auch in dem Thema noch, Russland und der Rest der Welt. Es ist ja gestern die Meldung kursiert, dass Russland angeblich China um Militärhilfe gebeten habe. Das ist jetzt gerade gestellt worden. Dem war offenbar nicht so. Das meldet NTV im Ticker. Russland hat nach den Worten von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow China nicht um militärische Unterstützung gebeten. Russland verfüge über genügend eigene Schlagkraft, um seine Ziele in der Ukraine im Zeitrahmen und vollständig zu erfüllen. Also die haben sich offenbar, wie es hier heißt, auch einen Zeitrahmen gesetzt. Russland habe China um militärische Ausrüstung gebeten und um militärische Ausrüstung gebeten. Das chinesische Außenministerium hat dies bereits als Desinformation der USA bezeichnet. Und diese Behauptung, Russland habe China um militärische Ausrüstung gebeten, die soll gekommen sein von einem US-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, und wurde hiermit widerlegt. Ja, Russland, China, da kursieren ja sowieso einige Meldungen, Andreas. Da heißt es ja dann unter anderem, dass also auch von US-Seite her, von US-gesteuerten Medien, dass China sich angeblich von Russland abwenden würde. Alles, was aber in russischen und übrigens auch in chinesischen Medien zu lesen ist, ist, dass China zuweilen vorsichtig ist, aber wie geäußert wurde von hochrangigen Politikern, China felsenfest hinter Russland stehen würde. Und China gleichzeitig sorgt sich jetzt natürlich um die eigene Bevölkerung, auch im Hinblick auf die Lebensmittelkrise, die jetzt weltweit praktisch ihren Lauf nimmt. Und es heißt hier, dass die Weizenpreise natürlich auch in China auf ein neues Allzeithoch pro Tonne gestiegen sind und dass der Krieg die Panik im Markt ausgelöst hat und dass China auch mit inländischen Angebotskrisen zu kämpfen habe. Und das würde nun dazu führen, dass China auch Russland die Einfuhr erlaubt und Weizen bunkert und ansammelt und Russland natürlich wahrscheinlich auch mehr und mehr entscheiden wird, dahin zu liefern als woanders hin. Denn die Getreideexporte ins westliche Ausland sind von Russland letzte Woche komplett gestoppt worden.
Ja, momentan sind natürlich die wirklichen Informationen der Ökonomie, der Transporte, der Außenhandelspolitik und so weiter schwer zu trennen von propagandistischen Anteilen, die man im Rahmen des Krieges eben halt mit einbaut. Deshalb ist es ganz schwer, etwas zu sagen. Das Erste, was ich immer mache, ist, wenn ich mir solche Medienportale angucke, dass ich sie einfach mal überprüfe. Und das ist eben halt auch ganz wichtig. Und dann stellt man eben halt auch fest, dass ganz klare, handfeste Interessen dahinter stehen. Also was jetzt in China stattfindet, ist eigentlich etwas ganz Besonderes, dass China eine neue Corona-Krise eingeführt hat. Und das genau im Rahmen dieses Ukraine-Krieges.
Ja, das ist spannend. Es werden ja jetzt ganze Millionen Städte in die No-Zero- oder Zero-Covid-Strategie oder No-Covid-Strategie gesetzt. Das heißt, die Leute kommen in einen harten Lockdown, die dürfen nicht raus, die werden mit Lebensmitteln beliefert. Und das heißt, ganze Städte stehen derzeit still in China. Und da fragt man sich natürlich, ist die Mikrobe da jetzt wieder ausgebrochen?
Ja, so wird es dargestellt. Die Mikrobe wäre wieder da. Und wir haben festgestellt, dass China die Mikrobe strategisch außerordentlich günstig für sich auszunutzen weiß. Denken wir an die Zeit Anfang 2020, als wir die Bilder gesehen haben von dramatischen Entwicklungen in China schon lange zurück und alle dachten, jetzt geht die Welt irgendwie unter. Und im Nachhinein, China, welches wir am Anfang schon alle tot geredet hatten schon, wo man sagte, jetzt da kommt nichts mehr, die sind jetzt platt, die fahren jetzt gegen die Wand, plötzlich als die ganz großen Sieger aus der Geschichte herausgehen. Und das könnte jetzt wieder der Fall sein. Wenn China jetzt nämlich die große neue Corona-Krise ausruft, das passt momentan gut ins Gewicht, weil der Krieg in der Ukraine natürlich momentan alle Sanktionierer massiv schwächt. Das heißt, die gesamten Organisationen der sanktionierenden Staaten im Westen, sprich Europa vor allem, die leiden natürlich momentan, obwohl sie die Sanktionierer sind. Und das kann man natürlich hervorragend nutzen, indem jetzt zusätzlich China sagt, oh, wir haben gerade Corona-Krise und wir können jetzt den Westen nicht noch zusätzlich mit dringenden Ersatzteilen beliefern. Das heißt, da wird ein weiterer Druck ausgeübt auf die westliche Ökonomie. Und das führt zu einem Zusammenschmelzen der Weltwirtschaft. Und dieses Zusammenschmelzen der Weltwirtschaft ist im Westen dann sehr groß und sehr effektiv, auch übrigens in China. Aber wenn in China die Wirtschaft geringer fällt als in dem Rest der Welt, dann wird der gesamte Kuchen natürlich kleiner, aber der Anteil der neuen Weltwirtschaft, des etwas kleineren Kuchen, der Anteil davon für China dadurch automatisch größer, weil sie weniger verloren haben als die anderen. Manchmal kann man sogar Gewinne machen mit Verlusten, weil das Angebot muss sowieso reduziert werden auf der gesamten Welt, weil gar nicht mehr genügend Nachfrage ist, weil nämlich Menschenmassen gigantischen Ausmaßes gar nicht mehr nachfrageaktiv die Produkte kaufen können. Das ist nämlich diese konservative Revolution aus den 80er Jahren, von der ich gesprochen habe, die jetzt hier ihre Wirkung zeigt. Also hier handelt es sich um eine Kriegsstrategie auf ökonomischer Ebene von China zusätzlich. Und ich glaube, China und Russland sind sehr stark miteinander verbunden. Ich möchte es eher auch als eine Art Pakt bezeichnen.
Ja, man fragt sich, wohin führt das? Denn es geht offenbar jetzt wirklich um so eine Art Endkampf um die Weltmacht. Da gibt es einfach verschiedene Lager, zwei auf jeden Fall, vielleicht sogar noch mehrere. Es gibt aber auch noch andere Länder, die nicht gegen Russland sind und auch bei der UN-Versammlung nicht dagegen gestimmt haben. Da haben zwar 141 Mitgliedstaaten für Sanktionen gegen Russland gestimmt und fünf haben dagegen gestimmt. Und das waren Syrien, Nordkorea, Eritrea, Belarus und also Weißrussland und natürlich Russland. Und weitere 35 enthielten sich, Und das heißt, Putin wird jetzt isoliert, aber der Schein, so heißt es hier, trügt, denn mehrere Länder pflegen weiterhin gute Beziehungen mit Russland und vermeiden es, sich von Putins Aktionen zu distanzieren, was ja jetzt global eingefordert wird, politisch korrekt. Und wer ist das? Also China natürlich, die haben gute Beziehungen miteinander. Indien drängt in Bezug auf den Ukraine-Krieg auf die Deeskalation der Spannungen unter Berücksichtigung der legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder. Und dabei wird betont die anhaltende indische Neutralität im Ukraine-Krieg. Dann des Weiteren ist da noch Brasilien. Bolsonaro, der Präsident, der war ja erst vergangenen Monat zu Besuch in Moskau. Und der Zeitpunkt dieses Treffens während der ja damals schon laufenden Ukraine-Krise verdeutlicht die Partnerschaft zwischen Bolsonaro und Putin. Und dann sind da noch Belarus und Serbien, Kuba, Venezuela und Nicaragua. Das Ganze ist vom Business Insider zusammengefasst worden. Andreas, das ist ja gar nicht so wenig. Also so wenig Unterstützung hat Putin nicht.
Nein, ich würde mal sagen, das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, die ihn unterstützt. Denn wenn wir uns China mal ansehen, mit über 1 Milliarde Menschen, 1,5 Milliarden ungefähr, und Indien ungefähr in der gleichen Größenordnung sich bewegt, dann sind das alleine fast 3 Milliarden an Menschen bei 7,5 Milliarden, die es auf der Erde gibt. Alleine diese beiden Staaten. Dazu kommt dann ein solches Riesenland wie Brasilien mit dazu. Dazu kommt ein rohstoffreiches Land wie Venezuela, was zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt gehört, mit dazu. Dazu kommt, wie wir gehört haben, Syrien. Syrien ist der wichtigste Schaltplatz der Wasserwege, der Seidenstraße, die China gerade aufbaut. Also wenn man das Ganze mal zusammen addiert, und ich glaube mal, wenn wir uns mal mit denen auch unterhalten, die eben sich raushalten, wie zum Beispiel der Iran, dann können wir mal davon ausgehen, dass Iran auch eins der stärksten, rohstoffreichsten Länder dieser Erde sind. Das ist eben halt so. Und wenn wir uns das Ganze mal zusammen addieren, dann sind alleine die Bevölkerungsanteile, die in diesen Staaten dran sind, vermutlich weit mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung, die sich nicht gegen Russland stellen.
Ja, und auf der Liste von Business Insider fehlte die Türkei. Hier hat man sich auch geäußert. Der türkische Außenminister hat verkündet, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland von der Türkei nicht mitgetragen werden. Das melden die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Das meldet auch The Business Standard. Ankara glaubt, dass die Sanktionen das Problem nicht lösen werden. Außerdem wolle die Türkei nicht ihrer eigenen Wirtschaft schaden. Und deswegen wird man sich diesen Sanktionen nicht anschließen, sagte der türkische Außenminister Cavusoglu gestern am Sonntag auf einem diplomatischen Forum in Antalya. Und er sagt, wir glauben nicht, dass die Sanktionen das Problem lösen werden. Nehmen Sie den Luftraum. Gemäß der Montreux-Konvention sind wir nicht befugt, ihn zu schließen. Dies ist eine gesetzliche Verpflichtung. Ja, und NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich dann auch noch mal gemeldet und hat gesagt, er erwarte von all seinen Mitgliedern Moskau Beschränkungen aufzuerlegen.
Tja, und ich glaube ehrlich gesagt weniger, dass das so mitlaufen wird. Und ich bin jetzt noch sicherer denn je, dass ich nachher noch mal ganz kurz ein paar Gedanken zu Putins Plan mal versuchen will, in einer kleinen eigenen Podcast von vielleicht 3, 4, 5 Minuten mal zusammensetzen will, einmal ein Gedankenmodell, worum es wirklich gehen könnte bei der ganzen Geschichte. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, der Westen bewegt sich auf einer abschüssigen Ebene und beschleunigt dabei. Und dieses, was wir hier momentan haben, ist für mich ein Gepoltere, was mehr oder weniger einem angeschossenen Tier gleicht. Und das macht mir Sorge.
Mir fehlen richtig gute Analysen, denn es ist natürlich nicht damit getan, einem Gegner einfach zuzurufen, du bist ein Idiot und du bist ein böser Ivan, anstatt ihm zuzuhören oder sogar herauszufinden, was hat Putin denn eigentlich wirklich vor? Was könnte dahinter stecken? Und vielleicht machst du darüber dir dann auch Gedanken, Andreas. Und da freuen wir uns, wenn wir noch mal einen kleinen Extra-Podcast von Andreas Popp hören. Aber jetzt bekommst du erstmal Kaffee, weil du hast doch eine Pause verdient,
so
finde ich.
So soll es sein. Also so, lassen wir es uns heute gut gehen und werden heute noch einen Kaffee trinken und nachher noch mehr. Und die Sonne scheint, blauer Himmel, alles wird gut. Was sollen wir machen, uns bei diesen verrückten Nachrichtenlagen, als sie ein bisschen wieder Mut zuzusprechen?
Das tun wir alle und wir schicken euch ganz liebe Grüße und wir treffen uns beim Abendgebet. Danke.
Ciao, ciao.
Es gibt aber nur noch einen Kaffee. Das andere ist zu ungesund.
Kriege ich auch wieder Haferflocken?
Du kriegst Haferschleim.
Oh, wie immer. Toll.
Wir machen eine Haferschleim-Diät.
Ich sehe schon richtig gut aus.
Findest du?
Ich finde.